Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und heute wollen wir mal über Pferdephysiotherapie sprechen und euch vielleicht auch mal so ein paar kleine Tipps oder sowas mit auf den Weg geben, was man selber als Besitzer oder als Reiter, viele von euch haben ja auch eine Reitbeteiligung oder irgendwie ein Pflegepferd oder sowas, beachten kann, um dem Pferd zu helfen. Aber ja, bevor ich weiter von ihr spreche, kann sie sich ja selber vorstellen. Herzlich willkommen, Lisanne.
Danke, Annika. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Lisanne Busse. Ich bin Pferdephysiotherapeutin und zertifizierte Sattelexpertin. Ich habe meine Ausbildung am DIPO gemacht, also Deutsches Institut für Pferdeosteopathie. Und bin damit jetzt nebenberuflich selbstständig. Mache das quasi dann neben meinem normalen Job. Und ich bin auch Reitschülerin bei Annika. Deswegen sind wir in Kontakt gekommen.
Genau, richtig. Ich weiß gar nicht, wie lange bist du jetzt hier?
Seit Anfang des Jahres so aktiv, glaube ich. Ne?
Genau. Ja, tipptopp. Okay, dann, was hat dich bewogen, Pferdephysiotherapeutin zu werden?
Damals war eigentlich meine erste Idee, dass ich quasi nochmal komplett rausgehe aus meinem normalen Job und ich wollte eine Ausbildung zur Sattlerin machen. Fachrichtung Reitsportsattlerei. Dann habe ich aber in dem Prozess so ein bisschen gemerkt, okay, das ist gar nicht so richtig das, was ich will. Gar nicht mehr unbedingt das Handwerkliche, sondern einfach das Konzept, sage ich mal, dieser Ausbildung, weil man halt super wenig, wenn man in einem falschen Betrieb landet, sage ich mal, super wenig am Pferd ist.
Habe ich auch schon ein paar Mal gehört, ja.
Auch nicht richtig. Mhm. Dann irgendwie in der Berufsschule was über die Anatomie lernt, dann wird da irgendwie ein Bild ausgedruckt, hier, das ist das Skelett und dann ist das fertig. Und dann war quasi meine Idee so ein bisschen, okay, ich möchte erstmal wirklich von der Pike auf lernen, Anatomie, Biomechanik und solche Sachen. Und dann bin ich halt aufs DIPO gekommen und habe dann mich zu der Pferdephysio-Ausbildung entschlossen.
Wenn es jetzt Zuhörer gibt, die sagen, boah, Physiotherapeutin für Pferde möchte ich auch irgendwann mal werden, wie läuft sowas ab? Also wie lange dauert das? Hast du vielleicht irgendwie auch, wenn du das jetzt sagen möchtest, musst du aber nicht, so einen groben Kostenrahmen, was sich das Ganze auch gekostet hat? Das ist ja auch immer ganz spannend zu wissen, ne?
Ja, also was erstmal vielleicht ganz wichtig ist zu erwähnen, die Ausbildung ist nicht staatlich geregelt. Also es gibt viele private Institute, da muss man so ein bisschen auch schauen, welches ist vielleicht ein gutes Institut, welches ist kein gutes Institut. Am DIPO war ich sehr zufrieden. Man kann am DIPO nämlich auch so modulweise buchen. Das heißt, man hat nicht einen Kurs, der geht von Monat XY in Jahr so und so bis dann, keine Ahnung, 3 Jahre, sondern man hat verschiedene Module, die man sich dann einzeln buchen kann. Und da kann man auch so ein bisschen schauen, wie es passt. Es gibt Module, die haben dann Voraussetzungen von anderen Modulen. Also es gibt zum Beispiel die Module Pferdephysiotherapie 1 bis 4. Da muss man logischerweise die in chronologischer Reihenfolge machen. Dann gibt es aber auch kleinere so Zusatzmodule, die man halt sich so legen kann, wie es passt. Ich habe 1 Jahr und 3 Monate, 4 Monate gebraucht ungefähr. Man kann aber bis zu 3 Jahre brauchen. Und so die empfohlene Dauer ist halt, ich glaube, 2 Jahre ungefähr. Kostenfaktor, müssen wir überlegen. Ich glaube, in Summe waren es 5.000 oder 6.000 Euro.
Ja, Wahnsinn, ne?
Es gibt manchmal so Stipendien für Leute, die vorher eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten oder irgendwie sowas gemacht haben. Mhm. Genau, aber sonst in der Regel ist es halt Privatzahlung.
Und das war dann immer vor Ort oder gab es da auch irgendwelche Online-Module oder wie läuft das ab?
Bei mir war alles vor Ort, was ich auch gut fand, weil dann einfach auch der Praxisanteil, sage ich mal, gewährt war. Mhm. Genau, das ist in Dülmen war ich dann immer. Also ich musste dann immer quasi ein paar Wochenenden im Jahr nach Dülmen fahren. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, aber auch teilweise Module in der Ausbildung, die online sind. Okay. Die haben das so ein bisschen umgeswitcht. Ich glaube, zum Beispiel sowas wie Haltung oder so. Das kann man ja auch ganz nett online machen. Mhm. Das ist mittlerweile dann, glaube ich, online.
Weil ich diese Vorort-Dinge immer geil finde, weil ich finde halt einfach, manchmal lernt man woanders doch einfach auch nochmal besser, ne? Wenn du so in dieser Gruppendynamik drin bist. Ja. Und du hast halt auch immer irgendwie jemanden vor Ort, den du im Zweifelsfall auch ansprechen kannst, wenn irgendwas unklar ist, ne? Ja, genau. Jetzt arbeitest du wie lange schon als Pferdephysiotherapeutin? Wann bist du mit deiner Ausbildung fertig gewesen?
Ich war fertig im Juli letztes Jahr, also 2024. Also okay. Knapp seit einem Jahr, ein bisschen
mehr. Ja, ein bisschen mehr als ein Jahr. Jetzt hast du ja schon so ein paar Kunden gehabt im Laufe deiner Zeit. Was würdest du sagen, was sind so die Probleme, die am häufigsten auftreten beim Pferd?
Das sind quasi auch die Sachen, worauf ich mich mittlerweile jetzt ein bisschen spezialisiere. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich auch die Ausbildung zur Sattelexperte noch am Libo gemacht habe. Mhm. Und häufige Probleme sind auch einfach, sag ich mal so, der Dauerbrennersattel ist also wirklich ein häufiges Problem, auch einfach unter dem Aspekt, dass das Sattelwissen gar nicht so unbedingt da ist. Mhm. Auch teilweise, traurigerweise auch teilweise bei den Leuten, die das dann verkaufen, den Sattel oder anpassen. Mhm. Aber auch solche Sachen wie Tragfähigkeit ist häufig ein Thema, dass die Pferde gar nicht in der Lage sind, den Reiter richtig zu tragen oder geritten zu werden. Das variiert so ein bisschen, also es sind Nuancen. Es gibt halt ja die Trageerschöpfung, was dann wirklich dieses Syndrom und das Krankheitsbild in Anführungsstrichen ist. Es gibt aber dann auch ja Nuancen. Ein Pferd kann auch nicht Trage erschöpft sein, sondern tragschwach, dass es halt noch nicht komplett in der Trageerschöpfung drin ist, sondern einfach die Tendenz dazu zeigt, dass es sich nicht so gut tragen kann. Und aber auch so banale Sachen wie einfach, dass ein Unterhals verspannt ist, also der Musculus brachiocephalicus ist halt quasi dieser typische Unterhalsmuskel, den man hat, den man auch ganz gut mit der Hand quasi ja packen kann. Der ist sehr, sehr häufig verspannt. Das ist der wichtigste Vorführer für die Vordergliedmaßen. Und dementsprechend kann man sich dann auch vorstellen, was für Auswirkungen das dann auf das Pferd hat, auf das Reiten hat, wenn der Muskel dann quasi verspannt ist.
Zum Thema Trageerschöpfung. Ich habe neulich mal irgendwo gelesen, dass sogar auch Jährlinge oder Jungpferde auch schon Anzeichen von Trageerschöpfung haben. Kannst du das bestätigen? Hast du da auch schon mal was von gehört?
Gehört habe ich das noch nicht, aber es ergibt ja Sinn. Also bei einem Jährling ist ja nicht das Ziel, dass wir reiten.
Ja.
Bei einem Jungpferd Tendenz dann schon eher. Also so Jungpferd ab 3 kann man ja langsam anfangen, die so anzureiten. Vielleicht sogar erst ab 4, je nachdem. Aber Trageerschöpfung oder Tragfähigkeit bedeutet ja einfach nur die Fähigkeit, den eigenen Rumpf und den eigenen Brustkorb zu tragen.
Mhm.
Und das muss natürlich erstmal wie jeder andere Muskel, muss das auch trainiert werden. Also wenn ich Kniebeugen machen will, fange ich nicht direkt mit 50 Kilo auf der Langhantel an, sondern ich fange erstmal langsam an. Weil der Muskel, der das macht, muss ja erstmal auftrainiert werden. Und genauso ist es bei der Tragfähigkeit auch, dass die Rumpfträger erstmal auftrainiert werden müssen. Und wenn man damit nicht langsam anfängt, sondern erstmal davon ausgeht, okay, das Pferd kann mich tragen, dann überfordert man das ganze System Pferd erstmal wahrscheinlich. Und dann kann es auch schon direkt bei dem Jungpferd zu Tragfähigkeitsproblemen kommen.
Ja, das ist ja immer bei den Jungpferdeausbildungen scheiden sich ja sowieso die Geister. Es gibt ja Leute, die sagen, das Jungpferd vorher richtig antrainieren schadet nur, weil dann haben die hinterher richtig Kraft, wenn sie dann rumbocken wollen. Und dann wiederum gibt es ja welche, die sagen, nee, das muss vorher antrainiert werden, damit, so wie du es jetzt auch sagst, halt einfach auch die Tragfähigkeit gegeben ist. Ne? Weil ich meine, nicht ohne Grund gibt es ja auch viele Jungpferde auch schon 5, 6, 7-jährig, die irgendwelche Fesselträger oder Sehnenschäden oder Verletzungen haben. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also das kommt ja irgendwoher. Ja, jetzt haben wir vorhin ja schon über die Probleme gesprochen, die häufiger auftreten könnten. Jetzt arbeitest du ja hauptsächlich aber mit den Pferden, aber was ist für dich trotzdem als Therapeut mit so die größte Herausforderung? Ist wirklich immer das Pferd zu therapieren die größte Herausforderung oder gibt es da noch irgendwas anderes, was mitspielt?
Man hat immer in der Pferdephysiotherapie hat man so eine Dreierkonstellation. Also es gibt einmal mich als die Person, die quasi gerufen wird, um das Pferd zu behandeln. Dann gibt es das Pferd, was behandelt werden muss. Und dann gibt es in der ganzen Berechnung, sage ich mal, auch noch den Besitzer. Der Besitzer spielt auch eine sehr entscheidende Rolle, weil der Besitzer muss auch bereit sein, irgendwas zu ändern. Also wenn ich hinkomme und das Pferd nur behandle, aber an den ganzen, sage ich mal, umgebenden Faktoren wird nichts geändert, dann ist die Chance relativ hoch, dass das Pferd immer wieder die gleichen Probleme zeigen wird.
Mhm.
Wenn der Besitzer halt auch gar nicht bereit ist, sich dahingehend zu ändern oder vielleicht auch sein eigenes Handeln oder Tun zu hinterfragen, die Glaubenssätze, die sich so mit der Zeit etabliert haben, wenn irgendwas halt nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte, dann ist es manchmal schwierig in der Therapie, das Pferd an dem Punkt zu bekommen, wo es eigentlich sein sollte. Mhm. Weil der Besitzer auch durch, sag ich mal, die ganze andere Zeit, die er mit dem Pferd hat, einfach einen extremen Hebel hat, um die Sachen zu verbessern. Also da kann man dann auch auf Sachen gehen wie Training, Haltung, Fütterung und auch Equipment, die der Besitzer selber ja beeinflussen kann und wo der Besitzer dann auch mitarbeiten kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass quasi in dieser Dreierkonstellation gearbeitet wird und nicht nur ich einfach mit dem Pferd arbeite, sondern ich den Besitzer auch mit einbeziehe. Also bei mir bekommen die Besitzer immer Hausaufgaben, ein Protokoll, wo dann einmal quasi nochmal alles drinsteht, Trainingsempfehlungen, Übungsempfehlungen, die wir dann auch halt in der Behandlung durchgehen. Einfach damit der Besitzer in der Zeit, wo ich dann quasi nicht da bin, auch was machen kann.
Mhm. Und hast du so in deinem Kundenstamm wirklich, also wie ist das? Halten sich die Leute da wirklich viel dran? Oder hast du auch wirklich Kunden, wo du manchmal denkst, so, da könnten die einfach mehr dran arbeiten? Oder wenn dass man diese wachrütteln möchte, weißt du, kennst du das? Also ich habe das bei den Reitschülern manchmal auch, dass ich dann denke, so, wenn du mehr an dir selber arbeiten würdest, dann würdest du auch reiterlich noch mal ein bisschen besser werden. Und aber das ist immer, ich finde immer so mega schwierig, so diese Waagschale zu finden, ne? Dass man da auch die richtigen Worte findet, den Menschen so wachzurütteln und zu sagen, hier, mach. Aber das wirst du ja wahrscheinlich auch haben, ne? Dass du da solche und solche bei hast wahrscheinlich. Ne?
Ja, also es gibt Leute, die wollen einfach, dass ich dann da hinkomme und dann buchen die mich vielleicht auch lieber nochmal öfter, sage ich mal. Einfach damit ich quasi die Übung mache und die gar nicht so das Interesse daran haben, das Pferd irgendwie mit zu behandeln. Ist erstmal okay. Also kann auch sein, dass die einfach da kein Interesse daran haben. Aber trotzdem müssen halt solche Sachen wie Haltung, Training und sowas müssen dann halt angepasst werden. Wenn ich jemanden habe, der irgendwie so gar nicht kooperativ ist, dann hinterfrage ich eventuell schon nochmal, ob das dann irgendwie so die richtige Konstellation ist, ob die Person wirklich ja quasi zu mir passt und das Kundenpaar quasi zu mir, also auch zu mir passt, also ob das irgendwie so matcht, sage ich mal. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Manchmal denke ich so, du kannst doch was machen, ändere doch was dran. Aber es ist halt immer auch ein bisschen die Eigenverantwortung. Ich kann halt nur Empfehlungen geben und auf Sachen hinweisen, die mir auffallen. Aber machen müssen im Endeffekt die Besitzer selber auch relativ
viel. Da habe ich immer so einen richtig schönen Spruch im Hinterkopf, das ist bei den Reitabzeichen-Lehrgängen auch. Da hatte mal der Richter zu mir gesagt, Annika, du kannst alle noch so gut vorbereiten, aber reiten und den Mund aufmachen, das müssen sie an dem Tag immer selber. Also die haben ja immer eine Eigenverantwortung, da muss ich gerade irgendwie so ein bisschen dran denken. Und das stimmt ja auch, ne? Das sehe ich hier im Reitunterricht ja tatsächlich auch immer wieder. Genau. Du hast jetzt gerade eben schon so Training, Haltung, Fütterung, Equipment und sowas angesprochen, aber lass uns da doch einfach nochmal so ein bisschen bleiben. Also es gibt ja viele Faktoren, die einfach deine Arbeit mit beeinflussen oder die einfach auch wir als Pferdebesitzer oder vielleicht auch als aufmerksame Reitbeteiligung einfach ja auch mit irgendwie beeinflussen können und wo wir einfach auch mit ein Auge drauf haben können. Was würdest du sagen? Oder gib doch einfach mal Tipps oder Empfehlungen irgendwie dazu, wie das Ganze so ganzheitlich ineinander fließen kann.
Ja, wenn man vielleicht erstmal mit dem Training anfängt, da fällt mir direkt eine Sache ein, die wir bei dir auch mal machen müssen, warm führen.
Ja, genau, stimmt, ja.
Also das ist halt auch eine super wichtige Sache. Der Rückenmuskel, der ist kein Tragmuskel. Also es ist ein Bewegungsmuskel. Vielleicht auch erstmal grob, das Pferd ist kein Tragtier, das ist eher ein Zugtier. Also erstmal sind Pferde prinzipiell nicht gemacht, damit wir uns da drauf setzen. Deswegen ist halt auch sowas wie die Tragfähigkeit super wichtig, damit wir erstmal dem Pferd die Fähigkeit geben oder die Kraft geben, dass es uns tragen kann. Und da kommt dann halt beim Training, kann man sowas mit sowas anfangen wie anstatt 20 Minuten führen, gehe ich 20 Minuten Schritt neben dem Pferd her.
Macht im Winter ja außerdem auch nochmal den riesengroßen Vorteil, dass man sich schön selber warm führt. Ne? Das kommt auch noch dazu.
Also bei den Temperaturen, da sind die Füße eingefroren, bevor man überhaupt angefangen hat.
Ja, genau.
Aber mit sowas kann man erstmal im Training schon mal anfangen. Dann, was ich häufig auch noch sehe, dass Trainingseinheiten viel zu lang sind. Also ich brauche keine Stunde auf dem Pferd herumreiten. Da sind wir alle von der Konzentration und von der Muskelkraft nicht mehr da, wo wir sein sollten, sage ich mal. Kurze, knackige Einheiten, wo man sich wirklich konzentriert und dann auch quasi in einer höheren Intensität kürzere Einheiten macht, finde ich eigentlich auch immer sinnvoll. Klar, natürlich halt Aufwärmen, Abwärmen auch super wichtig. Aber das hatte ich ja gerade eben schon gesagt mit dem Warmführen zum Beispiel. Man kann auch, keine Ahnung, ich habe früher mit meiner alten Reitbeteiligung immer Handarbeit vorher gemacht.
Ja.
Also dann habe ich nicht warm geführt, sondern ich habe das Pferd aufgewärmt am Boden, am Kappzaum mit Seitengängen.
Ja.
Das kann man auch immer machen und generell vielleicht auch einfach mehr Arbeit vom Boden aus einbauen. Also ein Pferd kann nicht nur durch Reiten auf Muskeln. Mhm. In den meisten Fällen kann es vom Boden sogar vielleicht besser auf Muskeln.
Ja. Ja, das ist Trainingsbedingungen. Wie ist das so mit Haltung, Fütterung, Equipment?
Haltung sehe ich auch einen ganz großen Faktor. Also wenn ein Pferd oder kein Pferd sollte 20 Stunden am Tag in der Box stehen,
ja.
Dann ist es kein Wunder, dass die also psychisch nicht ausgelastet sind, körperlich sowieso erst nicht. Wenn man sich überlegt, okay, was ist das Pferd für ein Tier?
Mhm.
Ist es ein Herdentier? Ist es ein Lauftier? Ist es ein Steppentier? Sieht eine Box aus wie eine Steppe? Nein. Mhm. Also, und dann bringt auch nur ein Paddock bringt dann nichts. Die Pferde brauchen Bewegungsanreize, die brauchen genug Platz, die brauchen eine Herde, mit der sie auch mal spielen. Ich kam mir eben hin, deine Pferde standen auf dem Paddock-Trail, haben Heu gefressen, haben gespielt. Manche, glaube ich, ja, Sterni.
Ja, Sterni ist immer mit Schritt zugange. Ah, ja.
Und die Pferde brauchen halt einfach genug Bewegung. Und Bewegung ist nicht, ich packe dir eine halbe Longe und longiere die eine halbe Stunde, sondern Bewegung ist auch freie Bewegung. Also, dass das Pferd einfach mit idealerweise gesenktem Kopf durch die Gegend läuft und einfach ein bisschen im Schritt die Welt erkundet, sage ich mal. Und was ich häufig in den Behandlungen feststelle, das ist keine wissenschaftliche Erkenntnis oder keine Ahnung was, das ist einfach nur meine Erfahrung, dass Pferde, die viel auf unebenen Untergründen laufen, irgendwie Offenstall, Paddock Trail, Laufstall, irgendwie sowas und viele verschiedene Untergründe haben, dass die Pferde auch in den distalen Gelenken, also Hufgelenk, Rumpfgelenk, Fesselgelenk, dass die da lockerer sind.
Ach, und, spannend. Ja.
Und wenn die dort in diesen Gelenken lockerer sind, dann kann der Huf Unebenheiten besser ausgleichen. Die sind, die sind halt besser, sage ich mal, in der Propriozeption, an dieses Wort, ey. Selbst nach 2 Jahren Ausbildung ist es immer noch nicht drin. Können ihre Beine häufig besser setzen, die sind koordinierter und die sind auch trittsicherer. Und wenn dann mal ein Loch kommt, ist die Chance, dass da was kaputt geht, keine Ahnung, Sehne anreißt oder sowas, ist nicht so hoch, als wenn die Gelenke wirklich bombenfest sind, weil das Pferd immer nur auf glattgezogenem Reitplatz läuft und dann halt wieder auf die asphaltierte Stallgasse kommt.
Könnte mir auch gut vorstellen, wenn halt unten alles auch schon locker ist. Ich meine, man sagt ja nicht ohne Grund, der Huf ist ja auch das Herz des Pferdes, ne? Dass dann ja auch die ganze Muskulaturkette nach oben einfach auch grundsätzlich lockerer ist. Ne? Ist das da auch irgendwie... Dass du das Gefühl hast, dass die Muskeln an sich auch einfach weicher, lockerer sind bei Pferden, die viel mehr draußen sind?
Hast du das auch schon mal festgestellt? Das nicht unbedingt, glaube ich. Also
okay.
Klar kann es sich nach oben ziehen, sage ich mal.
Mhm.
Aber das ist jetzt, also das hängt wirklich nur mit dann der Trittsicherheit und den Sehnen, sage ich mal, zusammen. Ja. Also es zieht sich schon das ganze Bein hoch, diese Muskelstränge und Sehnen, die dann am Bein sind.
Mhm.
Aber jetzt ein Zusammenhang zwischen der allgemeinen Muskulatur und den Hufgelenken.
Okay, spannend. Hätte ich irgendwie noch erwartet vielleicht. Hast du auch irgendwie das Gefühl, dass die Pferde, die draußen leben, sonst irgendwie auch mental irgendwie auch nochmal anders sind, wenn du die behandelst? Irgendwie auch ruhiger stehen oder mehr mitarbeiten oder sonst irgendwas?
Ich würde gar nicht mal nur auf die Behandlung gehen, sondern generell, dass die einfach ausgeglichener sind. Die haben häufig nicht so diesen Bewegungsdrang, weil sie sich ja einfach den ganzen Tag bewegen können. Es ist halt nicht, also für die Psyche des Pferdes ist es auch einfach hilfreich. Also wenn das Pferd viel draußen steht, viel verschiedene Sachen erkundet, dann hat es auch einfach gar nicht mehr so, in der Regel, natürlich gibt es immer Ausnahmen, sage ich mal, hat es in der Regel auch gar nicht das Bedürfnis, dass wenn der Besitzer dann da ist, okay, es muss erstmal was gemacht werden, damit das Pferd psychisch ausgelastet ist.
Mhm.
Und ich denke einfach, dass wir über die Haltung kann der Besitzer super viel regeln.
Steuern,
ja, genau, steuern.
Mhm.
Und dann sind auch solche Sachen wie zum Beispiel eine Fütterung. Wenn ein Pferd in einem Paddock Trail steht und sich täglich, keine Ahnung, mehrere Kilometer bewegt, dann habe ich ja auch einen ganz anderen Grundumsatz als ein Pferd, was in der Box steht und dann vielleicht eher dann nochmal auf dem Paddock steht, aber auf dem Paddock ja auch nur steht. Und da greifen dann auch diese einzelnen Sachen wieder ineinander. Also, dass wir ja auch viele Pferde sehen, die einfach zu dick sind. Wir haben uns an dicke Pferde gewöhnt. Und wenn ein Pferd dann sich von sich aus mehr bewegt, dann hat das ja auch einen ganz anderen Grundbedarf und wir haben einen ganz anderen Anspruch an die Fütterung.
Ich habe das hier zum Beispiel auch ein paar Mal schon gehabt. Also, es gibt ja mehrere Mythen auch im Internet zum Thema Fütterung. Mal so ein kleiner Abschweif dazu, aber es gibt ja Leute, die sagen, ja, 24-7 Heufütterung ist auch nicht mehr so das Große. Früher hieß es ja, man soll umstellen, heute ist es ja, dass ganz viel gesagt wird, man soll es nicht mehr machen. Ich habe hier ganz häufig schon drüber nachgedacht, ob ich mal rationiert füttere in Form von, keine Ahnung, Selektionstoren oder sonst irgendwas, dass man irgendwie sagt, ab einer gewissen Uhrzeit springt dann Tor XY auf und dann kommen die in den nächsten Bereich und können da wieder fressen und wenn das aufgefressen ist, dann haben die danach wieder 2-3 Stunden Fresspause und dann springt das nächste auf oder so. Habe ich schon oft genug drüber nachgedacht. Aber ich habe es auch schon mal 1-2 Mal so händisch ausprobiert. Und ich muss echt sagen, sobald du denen hier das Heu rationierst, oder beziehungsweise es gibt ja mal Tage, dann, ich fütter ja immer, ich sag mal im Schnitt einmal in der Woche. Und wenn dann so zum Ende der Woche hin das Heu leerer wird und die nicht mehr so aus den Vollen fressen können, ich merke das sofort in dem Verhalten der Pferde, dass die nicht mehr so ausgeglichen sind, wie die sind, wenn die aus dem Vollen fressen können. Und dann denke ich mir halt immer so, wie viele Pferde stehen in den Boxen, kriegen morgens und abends immer noch regulär Heu und haben den ganzen Tag nichts. Also ich glaube, dass das auch viel zum Thema, also dass dieses Haltung-Fütterungsthema ganz viel ineinander eingeht einfach auch, dass nicht nur mit dem höheren Grundumsatz die Pferde dann auch mehr fressen müssen, damit sie ausgeglichener sind, sondern halt einfach grundsätzlich auch einfach in den Boxen oder wenn man dann in der Paddock-Box das Pferd stehen hat, dass man da einfach irgendwie dafür sorgt, die müssen ja nicht aus den Vollen fressen, aber dass die halt einfach den Tag über immer wieder fressen können, ne? Dass die halt einfach auch über Heunetze oder sonst irgendwas begleitet werden. Weil ich merke das hier immer richtig krass, das ist richtig übel. Deswegen, und ich habe ja hier auch, obwohl die ja viel laufen, ist ja keiner von denen irgendwie zu dünn oder so, ne? Also nee, eher so, wenn du manchmal guckst, was sie für Pocken mitschieben, dann denke ich mir manchmal krass.
Und so, selbst wenn deine Pferde laufen den ganzen Tag, die meisten von den Pferden, die hier stehen, laufen auch im Schulbetrieb. Mhm. Das heißt, die sind nicht untertrainiert. Also die werden trainiert, die stehen im Paddock Trail und laufen den ganzen Tag und die sind trotzdem nicht zu dünn. Mhm. Und dann ist halt auch immer so ein bisschen, Rationsberechnung ist halt ein Thema für sich, also da muss man noch eine andere Ausbildung für machen, sage ich mal. Mm-mm. Aber einfach auch erstmal hinzusehen, okay, ist mein Pferd zu dick? Ist mein Pferd normalgewichtig? Ist es zu dünn? Das kommt eher weniger häufig vor. Aber auch einfach mal das Pferd anfassen, also an der Seite am Rippenbogen langfassen und was fühle ich, wenn ich meine Hand drauflege? Jetzt im Winter mit Winterfell ein bisschen schwieriger, aber im Sommer merke ich dann direkt Rippen oder ist da erstmal so ein weiches Polster drunter? Das kann man halt auch erstmal als Besitzer prüfen und einfach so ein bisschen kritisch hinterfragen. Ich kann die Bücher und die Inhalte von Conny Röhm immer empfehlen.
Ja, finde ich auch mega geil, ganz entspannt. Wir fahren jetzt auch zur Messe, ist ja bald. Die ist tatsächlich sogar auch auf der Messe und die bietet da ja sogar auch diesen Fachkongress da an. Da habe ich schon überlegt, ob ich da tatsächlich mir noch eine Karte kaufe und mir das wirklich mal anhöre. Ich glaube, die macht das irgendwie 2 Stunden oder so, von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr oder so. Finde ich richtig geil. Kennst du die persönlich?
Nee, persönlich nicht, aber ich habe sie auch schon auf der Messe gesehen.
Ich habe sie damals persönlich kennengelernt. Ich habe mal irgendwann vor Jahren bei Stübben ein Futterseminar gewonnen. Und die war auch tatsächlich schon 2-3 Mal hier und hat damals auch bei Paul Futterberatungen und Futterempfehlungen und so gemacht. Kann ich echt empfehlen. Also wenn ihr da mal irgendwie bei Instagram oder so gucken wollt, da könnt ihr echt sehr viel auch mal so mit aufschnappen. Die macht immer relativ gute Reels und sowas auch. Und
ist auch ansprechend.
Ja.
Dass man sich merken kann.
Ja, genau. Die hat echt so eine Art, das richtig gut zu vermitteln und auch rüberzubringen. Ne? Hat ja auch so 1-2 Bücher, glaube ich, auch irgendwie geschrieben, ne? Mit Putzelspekt ab. Das ist richtig geil.
Das heißt mir auch einfach, sag ich mal, so zur Weiterbildung, seit ich die Ausbildung gemacht habe, Bücher, das ist irgendwie so mein Guilty Pleasure geworden. Aber nur Pferdebücher. Das Buch ist auch richtig gut. Also selbst wenn man kein Thema hat mit einem zu dicken Pferd, das kann man sich auf jeden Fall durchlesen, weil auch einfach, sag ich mal so, Fütterungstheorie und so ganz viel mit drin steht.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, du hattest vorhin mal ganz kurz angesprochen, auch schon als wir beim Unterhaltsmuskeln und so waren. Gibt es Übungen, die du beschreiben könntest oder wo du einfach sagen kannst, Mensch, wenn du Trainer bist, wenn du Pferdebesitzer bist, wenn du Reiter bist, ja, oder vielleicht auch Trainer, der jetzt gerade hier den Podcast mithört und man vielleicht irgendwie einfach das Pferd so ein bisschen unterstützen möchte, gibt es da irgendwas, was du mit auf den Weg geben könntest?
Generell, das ist erstmal eine super allgemeine Sache, aber erstmal genauer hinschauen. Also was ich gerade eben schon sagte, auch zu dem, sag ich mal, Fütterungszustand, Gewichtszustand, einfach genauer hinschauen. Mhm. Ich gucke mein Pferd ins Gesicht, sieht es entspannt aus? Sieht es gestresst aus? Sieht es zufrieden aus? Anzeichen für irgendwie ein gestresstes oder unzufriedenes Pferd, Pferd mit Schmerzen sind oft irgendwie so hochgezogene Nüstern, wenn sich über den Nüstern Falten bilden, wenn die Augen quasi nicht mehr so eine gleichmäßige ovale Form haben, sondern wenn die oben quasi in so eine dreieckige Form reingehen quasi. Also erstmal das Pferd angucken, sieht mein Pferd zufrieden aus? Dann vielleicht auch erstmal alles anfassen, und erstmal ohne Druck übers Pferd drüber streichen, fallen mir irgendwelche Bereiche auf, die dick sind, die warm sind. Wenn ich mit ein bisschen mehr Druck drüber gehe, gibt es irgendwo Stellen, wo das Pferd dann direkt wegzuckt. Also der Rücken ist so ein typischer Bereich, der dann immer direkt sofort dran denken, wegzuckt, wenn man so ein bisschen mit ein bisschen mehr Druck darüber streicht. Also das Pferd angucken und auch einfach mal anfassen und sich auch einfach mal bewusst Zeit dafür nehmen und immer hinterfragen, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, über den Rücken streiche, mag mein Pferd das oder sagt es dann eher so, nee, ich geh mal weg. Mm-mm. Und einfach so ein bisschen mehr Bewusstsein mit in den Stall nehmen und ja, so ein bisschen Gefühl für das eigene Pferd bekommen. Mm. Und worüber wir auch vorhin gesprochen hatten, wir hatten uns überlegt, dass ich noch so einen Begleitpost machen werde zu dem Podcast.
Genau.
Der wird dann zeitgleich online kommen und da werde ich auch noch mal was zum Brachiocephalicus erklären. Weil, wie gesagt, das ist so der Muskel, der bei fast allen Pferden eigentlich verspannt ist oder ein bisschen in einer höheren Spannung ist. Und da werde ich dann auch noch mal so ein bisschen schreiben, was ist der Muskel, was macht er und auch, wie kann man ihn lockern. Weil man kann mit relativ einfachen Massagetechniken kann man den Muskel lockern und dem Pferd dadurch ein bisschen was Gutes tun. Mhm. Weil der Muskel halt so schön am Hals ist, kriegt man den mit den Händen so richtig schön zu packen und dann kann man den richtig schön durchkneten. Mhm. Natürlich immer im angenehmen Bereich für das Pferd, aber da werde ich dann bei Instagram selber auch noch was posten.
Ja, da einfach auch, genau. Das ist ja wie bei uns Menschen auch, ne, wenn wir irgendwas massieren oder sowas, jeder hat ja auch ein anderes Empfinden davon, wie stark man massiert werden möchte, ne? Also es ist ja bei uns Menschen genau das Gleiche. Wir hatten uns vorgestern, als wir uns darüber unterhalten haben, als wir gesagt haben, wir machen den Podcast, auch noch so begleitend dazu erzählt, ich meine, ich bin ja jetzt auch Dilbertherapeutin und wir arbeiten ja auch mit Faszien. So, viele wissen ja irgendwie gar nicht, also viele haben vielleicht schon mal dieses Wort Faszien gehört, aber können sich da irgendwie absolut gar nichts drunter vorstellen. Sag mal aus deiner Sicht so, wie begleitend ist Faszientherapie oder wie sinnvoll ist Faszientherapie in Verbindung mit Physiotherapie?
Sehr sinnvoll. Also Faszien erstmal für die, die das vielleicht nicht wissen, ist einfach Bindegewebe. Früher hat man es einfach wirklich nur als Bindegewebe auch abgetan. Damals war es nicht so relevant. Man merkt aber mittlerweile, was für eine Relevanz die Faszien eigentlich haben, weil über die Faszien ist alles im Körper verbunden. Also oberflächlich gesehen erstmal so Haut, Muskeln und die ganzen Schichten, aber die Faszien gehen ja auch wirklich bis in die Organe rein und deswegen ist man mittlerweile auf dem Stand, dass die Faszien sehr, sehr wichtig sind für den Körper und einfach durch die Faszienzüge, die du dann ja wahrscheinlich noch ein bisschen besser kennst als ich, kann man halt einfach super viel beeinflussen. Also Huf hinten links hat ein Problem, aber kommt das Problem wirklich vom Huf hinten links oder kann eventuell der Sattel, wenn der auf dem Rücken drückt, kann der nicht eventuell die Faszie so beeinträchtigen, dass es dass der Faszienzug vom Rücken aus bis hinten zum Huf blockiert ist, aber das Problem äußert sich halt hinten im Huf zum Beispiel.
Ja, das ist ja nicht nur die Größe des Hufes oder ein Unterschied, sondern es kann ja auch Taktunreinheit sein oder sonst irgendwas. Ne? Also es gibt ja ganz viele Faktoren. Das ist bei uns Menschen ja im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Also nur weil man rechts Knieschmerzen hat, heißt das dann auch lange nicht, dass rechts dein Knie kaputt sein muss, sondern das kann sein, dass es eine Überspannung ist, weil irgendeine Faszienlinie links im Körper nicht richtig funktioniert. Ne? Ja, also wirklich richtig spannend das ganze Thema. Und ich muss ehrlich sagen, also jetzt so seitdem ich auch Dilbertherapeutin bin und ich meine eigenen Pferde ja auch unter anderem mit und unterstützen und behandeln kann, muss ich teilweise manchmal wirklich sagen, so boah, wie viel Unrecht man den Pferden früher auch getan hat, muss ich ehrlich sagen. Würde ja wahrscheinlich als Physiotherapeutin jetzt genauso gehen, dass man, dass man jetzt alles ganz anders sieht wie früher. Und dass ich dann manchmal denke, so boah, wie viele Pferde es einfach auch noch geben muss, die irgendwo hinter verschlossenen Türen schlummern. wo es einfach Besitzer oder Reiter gibt, die sowas halt einfach noch nicht sehen. Oder ja, da einfach auch noch nicht so wirklich das Auge für haben, zu sagen, Mensch, mein Fett verändert sich. Da wollte ich vorhin noch zu sagen, als du das so gesagt hast, mit das Fett wirklich mal angucken. Mir hilft das ab und an. Ich mache das wirklich auch regelmäßig von meinen Pferden. Ich fotografiere die immer im regelmäßigen Abstand. Alle 4-6 Wochen. Ich gucke mir immer die Pferde dann nochmal genau an. Was hat sich verändert? Gut, wir haben hier jetzt ja tatsächlich sogar auch eine eigene Pferdewaage. Ich würde jetzt nämlich auch anfangen, wieder zu wiegen, auch so über den Winter. Weil meistens ist es ja so, wenn du siehst, dass dein Pferd rippig wird, ist es ja schon zu spät. Das ist ja eigentlich so mit einem verhärteten Muskel oder mit, wenn die anfangen zu lahmen, ist es ja eigentlich auch schon zu spät. Ne? Man hätte viel eher reingreifen müssen. Genauso wie Sehnenschäden oder Fesselträgerschäden oder sowas. Wenn man da früh genug die faszialen Strukturen einfach auch löst und mit Massagetechniken arbeitet oder sonst irgendwas, dann würden viele Dinge, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, entweder gar nicht erst auftreten oder halt wirklich nicht so stark auftreten. Ne? Dass da einfach ganz viel... ja, man einfach, wenn man ein Auge drauf hat, frühzeitig entdeckt oder quasi gegengewirkt wirken kann. Das ist es einfach.
Bei uns in der Ausbildung war auch immer so, sag ich mal, das Credo, Prävention ist besser und günstiger als Akuttherapie. Ja. Also es ist immer besser, das Pferd idealerweise mindestens 2-mal im Jahr von einer Physio durchchecken zu lassen, dass man solche Sachen einfach frühzeitig erkennt. Und dann auch gegensteuern kann, dass dann halt erstmal gar nicht sowas wie einen Sehnenschaden oder so aufkommt, sondern dass man den halt quasi so ein bisschen im Keim ersticken kann. Wenn ich schon merke, dass die quasi die Unterarmmuskulatur vom Pferd verspannt ist, dann zieht sich die Spannung ja weiter runter in die Sehnen. Und wenn die Sehnen dann irgendwann zu sehr auf Spannung sind und dann kommt mal das besagte Loch und das Pferd tritt rein, dann ist die Sehne schneller durch, als wenn wir vorher die Muskulatur und alle Strukturen drumherum ein bisschen gelockert haben und das Pferd gar nicht in dieser Anspannung steht. Mhm. Und da kommen auf jeden Fall auch immer diese ganzen Ursachenfolgeketten mit rein.
Ja.
Also dass, keine Ahnung, halt ein Sattel eine Lahmheit auslösen kann oder auch einen Sehnenschaden, das ist halt auch sowas, das muss man erstmal wissen. Also diese ganzen Ketten muss man erstmal... muss man sich erstmal vor Augen führen und als Pferdebesitzer selber an diese Informationen dranzukommen, ist halt auch manchmal schwierig. Mhm. Und klar, es gibt viele Fachbücher, die dann aber vielleicht für einen Pferdebesitzer einfach zu kompliziert auch geschrieben sind.
Ja.
Und da ist es dann halt mir auch immer ganz wichtig, Wissen zu vermitteln. Wenn ich bei einem Kunden bin zur Behandlung, dann mache ich nicht nur einfach meinen Turn und dann fahre ich wieder nach Hause, sondern ich erkläre, ich versuche so viel Informationen wie möglich mitzugeben. Und jeder kriegt auch am Ende bei mir ein Protokoll, wo nochmal alles drinsteht, dass wenn wenn ich das nächste Mal da bin, wir einfach nochmal wissen, okay, das haben wir gemacht.
Ja.
Oder dass, wenn das Pferd zum Tierarzt geht, okay, letztes Mal bei der Physio haben wir das gemacht. Nee. Weil man kann sich das nicht alles merken.
Nee,
also in der Behandlung, das kann sich kein Besitzer alles merken. Ich kann mir das auch nicht alles merken, deswegen habe ich immer mein iPad dabei und schreibe direkt immer alles mit, damit ich mir alles merken kann. Dass wir es einfach auch dokumentieren und halt auch sowas wie Veränderungen sehen. Also Fotos machen, wiegen und auch jetzt unter dem Winterfell ist es halt noch mal schwieriger zu sehen, wie dick oder dünn ist mein Pferd gerade wirklich, weil da ist halt aber noch, je nachdem, nach Pferd so ein bisschen oder viel Plüsch drauf. Das ist halt auch einfach super wichtig. Und die ganzen Ursache-Folgeketten, die darf man nicht unterschätzen.
Wo du jetzt gerade auch noch mal so beim Winterfell und sowas bist, man darf ja auch nicht vergessen, im Winter verlieren die Pferde ja nun mal auch viel Fett, also das ist ja von der Natur auch so angelegt, dass die sich im Sommer quasi Plauze anfressen auf der Wiese, um dann für den Winterspeck zu haben, den sie dann ja über den Winter verlieren. Also die gehen ja dicker in den Winter rein, wie sie aus dem Winter rauskommen, das ist ja normal. Aber da hat man ja ganz schnell bei alten Pferden oder Pferde, die wirklich stoffwechselempfindlich sind oder gerade aktuell auch das Wetter. Überleg mal, dieses Wochenende soll es jetzt -4 Grad werden, nächstes Wochenende schon wieder 10. Das macht ja wahnsinnig viel mit dem Stoffwechsel einfach auch. Und da verlieren die ja auch wahnsinnig viel Substanz. Ne? Und bei sowas dann einfach immer wieder so ein bisschen ein Auge drauf haben und damit drauf einzugehen, wäre vielleicht auch immer wieder gar nicht so verkehrt. Wo ich gerade noch dran drüber nachdenke, du hattest vorhin auch noch mal, wir hatten Sehnenschäden und sowas. Es gibt ja so Leute, die machen zum Training grundsätzlich immer Gamaschen oder Bandagen oder sowas drauf. Kannst du da irgendwie noch einen Hinweis zu geben, ob das gut ist, ob das schlecht ist?
Mittlerweile gibt es Untersuchungen, die, ich weiß nicht, wie offiziell und wissenschaftlich die durchgeführt wurden, aber es gibt auf jeden Fall, sag ich mal so, Temperaturmessungen, Studien, also irgendwie solche Sachen in die Richtung. Und da ist tatsächlich auch gekommen, dass Gamaschen und Bandagen das Bein eher zu doll erhitzen, als dass es am Ende nachher hilft, die mit diesen Hilfsmitteln, sag ich mal, zu schützen. Also Bandagen erschließt nämlich der Sinn ehrlicherweise nicht so richtig. Ja, beim Springen kann ich es noch verstehen, dass wenn man hochspringt, das Pferd hat, hat Eisen, tritt sich nachher irgendwie rein, dass man da eventuell Gamaschen mit dran macht. Da muss man aber halt auch immer gucken, okay, lohnt es sich jetzt wirklich oder wenn ich, keine Ahnung, ich hüpfe jetzt drin bei meinem Cavaletti, brauche ich es dann wirklich für den Moment gerade in der Gamasche. Und wenn man Gamaschen dran macht, als letztes, bevor man quasi auf dem Platz in die Halle reinreitet, Gamaschen dran und wenn man rauskommt, als erstes wieder abmachen. Damit die Sehnen einfach nicht zu warm werden, weil zu warme Sehnen sind auch nicht gut. Und es sind wirklich Temperaturen, die auch schon Relevanz haben, sage ich mal, für die Struktur. Also da immer wirklich hinterfragen, brauche ich jetzt die Gamaschen gerade wirklich? Und wenn ja, so kurz wie möglich am Pferd behaben.
Ja, ich musste da nämlich vorhin dran denken, als du das so sagtest. Dann dachte ich mir, es gibt ja so Leute, die dann sagen, heute war mein Pferd einmal ohne Gamaschen auf der Wiese und jetzt hat es den Sehenschaden. So, ja, nee, das liegt leider nicht daran, sondern das liegt einfach daran, weil das Pferd sonst immer mit Gamaschen oder Bandagen geritten oder gelaufen wird. Ne? Ja, genau. Ja, tipptopp. Hast du abschließend noch irgendwas, was du so mit auf den Weg geben würdest? Oder eigentlich haben wir schon über alles Mögliche jetzt so, ne? Wir hatten Haltung, Thema, Fütterung. Ja.
Ja, eigentlich nur das, was ich eben schon gesagt habe, einfach genauer hinschauen. Ein Gefühl für das Pferd entwickeln und auch einfach genauer hinschauen, sich ein bisschen Zeit für das Pferd nehmen und das Pferd wirklich als Partner mit ansehen.
Ja, das finde ich ganz gut. Das ist ein schöner Schlusssatz.
Das Pferd als Partner mit ansehen, dass es auch einem nicht untergeordnet, sondern gleichgestellt ist. Ja. Und das Pferd auch so quasi behandeln. Also dem Pferd auch mal was Gutes tun durch Massagetechniken. Wie gesagt, ich werde dann noch so einen Begleitpost zu machen. @equido.nrw ist mein Instagram-Account. Aber das kannst du dann ja wahrscheinlich auch noch mal verlinken.
Ja, mache ich, genau.
Genau, und ansonsten, man hat selber auch einen sehr großen Hebel bei Physiotherapie oder bei der begleitenden Behandlung über die ganzen Sachen oder mit den ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben.
Ja, tipptopp. Ganz vielen lieben Dank, dass du dich für den Podcast bereitgestellt hast und hier warst. Und ich hoffe, dass der ein oder andere da jetzt mal so ein ganz kleines bisschen, ja, vielleicht auch anders drüber nachdenkt. Vielleicht mal die Waagschale anders liegt, vielleicht doch nochmal wachgerüttelt wurde, an sich selber mehr zu arbeiten. Und ich hoffe, ihr konntet aus diesem Podcast ein bisschen was mitnehmen. Und ja, die nächsten Podcast-Folgen wird auf jeden Fall auch wieder ein Gast anwesend sein. Wer, das verrate ich jetzt noch nicht. Aber ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, bitte, bitte. Und genau, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann freue ich mich schon, wenn ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet. Eine etwas andere Podcast-Folge, die diesmal nicht so im direkten Thema mit Reitunterricht steht. Aber ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge auch wieder gefallen hat. Vergesst nicht, den Podcast definitiv zu abonnieren, zu teilen, zu folgen, es ganz vielen Leuten weiter zu erzählen, dass dieser Podcast einfach noch ein ganz kleines bisschen mehr Menschen erreicht. Wobei ich schon wirklich zufrieden bin mit der Reichweite. Und es ist unglaublich, wie viele mich mittlerweile hören und wie viel Feedback ich auch bekomme. Und dafür würde ich einfach mal gerne Danke sagen. Ich habe ja die Jubiläumsfolge schon gemacht und in der Jubiläumsfolge waren ja wirklich schon echt, dass ich gedacht habe, so Wahnsinn, es ist ein Jahr Podcast und ich kann mich noch daran erinnern, wie nervös ich war. Aber danke, danke, danke. Ohne euch würde ich nicht weitermachen und ihr inspiriert mich jeden Tag aufs Neue. Und wir machen nächstes Jahr tatsächlich mit einer Kollegin zusammen, die auch die Dilber-Ausbildung gemacht hat, eine Deutschland-Tour. Und jetzt mal der ganz kleine Aufruf an euch, wenn du das hier hörst und wenn du Bock hast, dass wir mal zu dir an den Stall kommen, nicht nur speziell für dich, sondern vielleicht auch für dich und eine Freundin und vielleicht noch viel mehr Freundinnen. Und ihr möchtet ganz gerne mal irgendwie einen Tag bei euch organisieren, dann schreibt mir bitte unbedingt an info@reitunterricht-laubner.de, denn wir sammeln jetzt schon für unsere Tour nächstes Jahr. Wir haben schon ganz viele Anfragen aus im Prinzip ganz Deutschland und wir würden einmal quer durchfahren von oben nach unten, also einmal von Nord in Süd und würden da euch vor Ort glücklich machen. Wir machen eine Verbindung aus Reitunterricht, Sitzschulung, Dilber Readings, sowohl für Pferd als auch für Reiter. Und da freue ich mich schon richtig, richtig doll drauf. Wahrscheinlich wird das Richtung April werden. Das steht aber noch nicht zu 100% fest, weil von Januar bis März mache ich auf jeden Fall noch eine Fortbildung. Und deswegen der Aufruf an euch, wenn du Bock hast, da mal uns live zu erleben, dann komm doch gerne einfach mal auf uns zu und schreib uns und dann können wir das dementsprechend planen. Wenn du allerdings Bock hast, hier uns mal direkt vor Ort live zu sehen, nächstes Jahr der kleine Hinweis nochmal, wir haben noch ein ganz paar Rest-Tagestickets für unseren Reiterhof live. Der Reiterhof live findet bei uns hier direkt in Gütersloh statt, ist Ende April und ihr erlebt auf jeden Fall einen ganz spannenden Tag mit ganz vielen Vorträgen. Wir haben unter anderem auch Konstanze wieder hier, die mit der ich auch den Podcast zusammen gemacht habe, mit der Metalltrainerin. Wir haben Lisanne auch persönlich vor Ort. Dann wird noch Tina hier sein und uns ein bisschen was über Fotografie von Tieren und sowas zu erzählen. Und ja, es wird einen spannenden Vortrag gegenüber Pferdefütterung mit der Michelle. Und ja, Sarah ist auch wieder dabei vom Hufbearbeitungs als Hufbearbeiterin und wird uns da auch spannende Einblicke in den Huf geben. Und hier wird es so sein, dass wir nicht nur Vorträge haben, sondern halt auch wieder interaktive Kurse, also Workshops, die wirklich auch eine Stunde gehen, wo ihr dann auch mitmachen könnt. Also der ganze Tag ist individuell gestaltet. Der ganze Tag hat allerdings wirklich nur Zugang mit einem Tagesticket. Und da gibt es tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viele. Wir haben die erstmal auf jeden Fall begrenzt und das wird auch so bleiben, weil wir halt auch einfach den Hof nicht zu voll haben wollen. Wir wollen es persönlich und individuell halten, so wie mein Konzept auch ist. Und so wird auch der Reiterhof live. Deswegen sicher dir jetzt dein Ticket. Wenn du da den Link haben möchtest, schreib mich gerne an. Ansonsten schau gerne bei Reiterhof Laubner vorbei auf Instagram, also unter @reiterhoflaubner. Da findest du auf jeden Fall meine Instagram-Seite und dort findest du auch den Link zu unserem Reiterhof Live. Und falls du es nicht findest, scheu dich nicht davor, mich einfach tatsächlich persönlich anzuschreiben. Ich freue mich, euch oder dich persönlich kennenzulernen, egal ob wir zu euch an den Stall kommen oder ob du oder ihr nächstes Jahr Bock habt, hier hinzukommen, egal wie, aber ich glaube, wir werden uns nächstes Jahr sehen und dann wirst du einige Aha-Momente für dich und dein Pferd mitnehmen, egal ob du hier warst oder ob wir bei dir waren. Wir freuen uns sehr und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei was auch immer du gerade tust. Wer weiß, was du gerade tust. Habt noch einen schönen Tag.